ARD Sounds.
Grüße, ich bin heute zu Gast in Kloster Seeon bei Andrea Wittmann. Frau Wittmann, wenn Sie Mozart eine Frage stellen könnten, welche wäre das?
Was ist der schönste Ort mit der entsprechenden Musik?
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Andrea Wittmann, Kirchenmusikerin und Biersommelier.
Schön, dass ich bei Ihnen sein darf hier in Kloster Seeon. Sie haben mir gerade vorhin schon gesagt, Kloster Seeon ist der zweitschönste Ort.
Genau, weil ich Sie ein bisschen in Gedanken bringen wollte, dass Sie vielleicht sich überlegen, was ist der schönste Ort. Aber das ist wirklich ein sehr schöner Ort.
Was hätte denn Mozart gesagt auf die Frage?
Wahrscheinlich hätte er gesagt, Kloster Seeon.
Echt? Ja gut, Sie sind ja im Tourismusgewerbe auch tätig. Natürlich muss er das sagen sozusagen. Gibt es zu Mozart eigentlich überhaupt noch offene Fragen oder ist der von vorn bis hinten total auserforscht?
Nein, weil ich habe 31 Filme gemacht, Mozart in Südostbayern und Salzburg und habe da eben sehr viel recherchiert in Archiven bei Heimatforschern, wo eigentlich noch nicht so erforscht worden ist und was manche selber nicht gewusst haben. Also das ist unendlich.
Also es gibt schon noch
die Spuren von ihm.
Was man sich noch neu
erschließt. Ich würde mal fast sagen, Mozart ist eigentlich fast der Erkingauer.
Eigentlich fast. Ja gut, ob er das genauso gesehen hat, weiß man nicht ganz genau. Für viele ist Mozart so, gilt er so als, das ist übrigens, wir haben Gesellschaft, das ist Vroni.
Ja, die will auch immer was sagen.
Vroni will auch mal was sagen. Vroni spielt in der Sendung nachher auch nochmal eine Rolle, da werden wir sie auch nochmal thematisieren. Die Dackeldame Vroni, die bei uns ist. Für viele ist Mozart so ein bisschen, so ein leicht zugänglicher Eingang zur Klassik, mehr oder weniger. Also so Einstieg. Wie denken Sie darüber als professionelle Kirchenmusikerin?
Er hat einfach alle Facetten. Er war ja ein Gaudi-Bursch. Bonner Nox bis der Ochs.
Bis der rechte Ochs,
genau.
So habe ich Latein gelernt. Bonner Notte, liebe Lotte.
Sozusagen, aber weiter machen wir jetzt nicht.
Doch, bon neu,
full, full. Ja, genau. Full,
full. Das sagen Sie. Good night, halt mir erstmal durch. Was ich aus dem Kinderchor noch weiß.
Wahnsinn. Eben. Und dann natürlich, er war ein tiefgläubiger Mensch. Und das erlebt man vor allem an seiner Kirchenmusik. Die ganzen Messen. Und natürlich auch dann zum Schluss das unvollendete Requiem. Man merkt einfach die Gottesnähe. Und ich führe jetzt zum Beispiel am Pfingstsonntag die Krönungsmesse auf. Und das ist sowohl sehr majestätisch und eben dann auch fast volkstümliche Passagen mit dabei.
Also es ist nicht nur Klassik Light, sondern es ist schon richtig.
Ja, und ich habe am Ostermontag auch noch ein Konzert Rock Meets Amadeus, also Rock Me Amadeus. Ja. Und da mache ich das auch ein bisschen mit Rock verbunden, mit Mozart. Also hätte wahrscheinlich dieses, wenn er jetzt leben würde, dann wahrscheinlich Rock- und Popmusik auch genauso.
In Wahrheit hat er gelebt im 18. Jahrhundert, zu seinen Lebzeiten. Sie haben das ja alles erforscht. Wissen Sie, ob man damals auch schon gejodelt hat? Wahrscheinlich schon, oder?
Also bestimmt, weil es ist so der Urlaut. Und ja, im Dschungel haben schon gejodelt, also Tarzan und Jane. Aber eigentlich auf den Almen natürlich auch zum Sensenmähen. Es ist geeignet aus Verständigungsruf. Und
auch ja, das ist so. Frage ich Sie natürlich nicht auf Zufall, sondern weil Sie Jodel-Weltmeister.
Richtig, im Dauerjodeln.
Im Dauerjodeln. Ja. Also darüber haben wir auch noch zu reden. Manchmal findet sich ja so ein Jodeln auch dann in der Musik. Bei Mozart gibt es das nicht, in so einen Schnacksler oder so, dass der auch sowas macht.
Ein Glottischlack. Gäbe es noch, aber das ist jetzt ein bisschen weiter entfernt vom eigentlichen, was wir uns vorstellen, Jodeln auf dem Berg zur Verständigung.
Eine andere Verbindung als das Jodeln von Ihnen zu Mozart könnte auch noch das Bier sein.
Richtig, weil Mozart war mit seiner Familie oft hier im Chiemgau, beziehungsweise es ist dreimal dokumentiert, hier im Kloster Seeon. Sein Vater Leopold, der war öfters hier, auch wie Mozart die letzten 10 Jahre in Wien war. Er war ja dann eigentlich nicht mehr im Chiemgau bei uns. Der ist einmal nochmal durchgefahren mit der Kutsche zur Kaiserkrönung Richtung Mannheim. Aber der Vater war dann da und der hat dann das Bier von den Benediktiner geholt und hat es dann mit seinen Freunden im alten Pfarrhof in Obing, das ist in der Nähe von Seeon, gezecht. Mhm. Und hier die Benediktiner haben weit und breit das beste Bier der Region gebraut und kann auch nur sagen.
Auch da wissen Sie, wovon Sie reden, weil Sie ja auch noch Bier sommeln.
Sozusagen, genau.
Unglaublich. Aber ob Mozart selber Bier getrunken hat, weiß man nicht, nur der Vater.
Der hat sicherlich gerne ein Bier getrunken, einen Wein getrunken. Ja, der hat gern gefeiert, der war ein lustiger Kerl und der hat natürlich gewusst, was man auch Schönes im Leben machen kann.
Jetzt sind wir ja noch in der Fastenzeit, da ist ja das Starkbier.
Richtig.
Besonders gefragt. Sie sind auch, glaube ich, selber ein sehr religiöser Mensch.
Richtig.
Fasten Sie auch und verzichten?
Ja.
Worauf?
Dass man halt jetzt einfach freitags Fisch und mein Süßes ist es sowieso nicht, also das kann man jetzt nicht
das
so.
Das kann verzichten.
Ja, genau.
Dauerfasten.
Ja. Ja, also ich lebe eigentlich immer so leicht in der Fastenzeit.
Aber es ist nicht so, dass Sie jetzt sagen, okay, jetzt diese Wochen, wie ja da der
ist ganz streng. Das geht auch in meinem Beruf gar nicht, weil ich mache ganz viele
Brauer. In welchen von den vielen?
Ich mache ganz viele Brauereiführungen und es ist natürlich oder Verkostungen und es ist natürlich nicht so gut, wenn ich dann nicht mitverkoste.
Mhm. Belohnen Sie sich denn dann wenigstens auch wie die Mönche früher mit Starkbier oder ist es bei Ihnen in der Brauerei nicht im Angebot?
Doch, wir haben alles.
Auch.
Das ist ja ein Riesenportfolio an Bierstilen.
Mhm. Und das dürfte man ja, weil flüssiges.
Ja, das ist Grundnahrungsmittel. So habe ich auch den Weltrekord im Dauerjodeln geschafft. Ich hab,
wie jetzt mit dem Starkbier?
Unter anderem.
Ach so.
Also ich habe 15 Stunden und 11 Sekunden gejodelt, aber ich hatte nach 55 Minuten immer eine Pause. Und was habe ich da gemacht? Natürlich nichts gegessen, weil jedes Bröselchen hätte mir den Rekord kosten können. Dann habe ich natürlich ein Bier getrunken, weil das ist ja in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Mhm. Und so habe ich mich natürlich gut durchhalten können.
Wie viel Maß waren Sie in den 15 Stunden?
Es geht eigentlich mehr um die Sensorik, um die Befeuchtung. Ja. Und ja, dass man halt aber was zu sich nimmt, was auch Nahrungsmittel fast ist. Ja. Und ich sage ja auch, Bier hat ja Vitamine, B-Vitamine, macht schön, Haut und Haar ist es gut und mir kommt ein bisschen runter.
Also Mozart, Bier, Jodeln, Dauerjodeln, Vroni. Wir gehen nachher noch rüber in die Klosterkirche, eben an die Mozart-Orgel. Da ist er selber auch gesessen, gell?
Richtig,
genau. Machen wir nachher gleich auch einen Ausflug und hören, wie das klingt, das Instrument, das er selber gespielt hat, weil das spielen Sie ja eben auch hauptberuflich als Kirchenmusikerin. 1:1 der Talk heute aus Kloster Seeon, wo ich in Chiemgau zu Gast bin bei Andrea Wittmann, die hier als Kirchenmusikerin arbeitet. Kurz bevor wir nachher gleich rübergehen an die Mozart-Orgel in die Klosterkirche. Ein Blick in ihr Leben ein bisschen. Wenn man wie Sie in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, dann führt der Weg zu Mozart wahrscheinlich erstmal schon über Umwege, oder? Mit welchen Postern über dem Bett sind Sie groß geworden?
Also, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich sein darf, ich komme aus einer Musikerfamilie, also der Opa hat damals die Blaskapelle gegründet und das ging dann einfach so weiter in unserer Familie und für mich war das eigentlich so ganz normal, dass ich ein Instrument lerne und ich weiß nur, dass ich mit 5 Jahren schon im Bierzelt gesungen habe, im Hintergrund die Blaskapelle, zum Beispiel das Lied Der Schlümpfe mit meinem Bruder zusammen. Und mein Vater hat den Vater Abraham gemacht, das kennt ja nicht jeder.
Ach Gott, okay.
Und da wird ja auch schon halb gejodelt. La 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 la.
Ja, ja, ja.
Also von dem her, und ich habe dann Akkordeon gespielt, ich war dreimal bayerische Meisterin.
Wie kann man, das habe ich gelesen, das müssen wir erklären, wie kann man bayerischer Meister im Akkordeon spielen? Weil um Schnelligkeit geht's da ja nicht.
Auch.
Auch?
Natürlich, Schnelligkeit, Exaktheit. Und einfach, dass ich halt in der Altersstufe halt einfach von allen, die da waren, halt einfach immer gewonnen habe. Okay. Also ein mit einer Jury, das war der Tag der fröhlichen Harmonika, das war immer in Insel und ja, das habe ich dreimal hintereinander gemacht. Aber eigentlich war es eigentlich so, dass ich im Gottesdienst ein Lied gehört habe, O Jesu, all mein Leben bist du. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte Orgel lernen. Und ich habe wirklich mit 12 Jahren schon Gottesdienste gespielt, auf der Fraueninsel im Kloster begonnen. Also ich war nicht im Kloster, aber ich bin halt rübergeradelt und im Schiff rübergefahren und habe drüben dann schon zum Orgelspielen begonnen.
Das ist alles hier in der Gegend, ne? Also Sie kommen aus Truchtlaching.
Genau.
Truchtlaching an der Alz.
Richtig.
In Chiemgau quasi, ja, Sie sind in der Postkarte groß geworden.
Wenn man das so denkt, ist das das Paradies auf Erden, ja, richtig.
Haben Sie das als Kind auch immer so wahrgenommen?
Ja, es ist ja märchenhaft hier. Wir haben gesagt, das Bayerische Meer, die drei Inseln. König Ludwig hat ein Schloss bauen lassen auf der Herreninsel. Auf der Fraueninsel ist mit eins der ältesten Nonnenkloster, die wir haben.
Ja, ja, aber wenn man da so groß wird und so, weiß ich, Teenager, dann will man ja eigentlich auch mal raus und was anderes.
Ich war
und
eigentlich an sehr vielen Plätzen auf der Welt.
Hm. Als Jodelnd. Jodelnd, dann später. Also, aber so als Jugendlicher, oder dass man mal in die Stadt eigentlich ziehen will, weil es ist schon, ja, es ist wunderschön, aber es ist übersichtlich.
Also mir taugt das immer ganz gut, wenn ich in der Kultur, in der Natur bin. Also die Natur gibt ja ganz sehr viel zurück. Und ja, das hat man hier. Also nicht nur das Bayerische Meer, wir haben den Fluss, also die Alz, der einzige Ausfluss vom Chiemsee. Dann haben wir diese 17 Seenplatte hier, wo wir hier auch am Klosterseeon beginnen.
Also nie woanders hingewollt, mit anderen Worten.
Nein.
So auf Dauer, nein.
Also ich bin da doch warm.
Und da bleiben Sie auch.
So wie es ausschaut, schon, ja.
Jetzt hätte es ja dann den direkten Weg gegeben, wenn Sie schon mit 12 Kirchenkonzerte gespielt haben und an der Orgel und so weiter.
Gottesdienste,
Entschuldigung. Ja. Dann hätten Sie einfach weitermachen können. Aber da gab es ja dann schon noch es gab viele Ausflüge. Zuerst mal die Ausbildung, wenn ich es richtig weiß, zur Reiseverkehrskauffrau.
Richtig, weil ich eine...
Wartest du die Abteilung jetzt mache? Erst einmal
eine Sportverletzung am Arm hatte und dann wurde mir einfach abgeraten. Und deshalb bin ich dann auf diese Schiene gekommen, als Reiseverkehrskauffrau.
Also das war nicht die Abteilung, jetzt machst erst einmal was Gescheites, bevor du Musik machst oder so von den Eltern. Nein, wenn die selber Musiker war?
Ja, der Vater. Also Banker und hat halt nebenbei auch immer Musik gemacht, also nicht hauptberuflich. Nein, das war jetzt eigentlich wegen dem, weil halt mein Arm durch die Verletzung das hervorgerufen hat. Und dann habe ich die Lehre gemacht als Reiseverkehrskauffrau. War in der Touristinfo, war im Reisebüro, dann habe ich den Touristikfachwirt gemacht, dann war ich in der Hotellerie. Und
in der Funktion dann irgendwann mal sind Sie sozusagen nicht nur für den Tourismus, der hier stattfindet, in Chiemgau zuständig gewesen, sondern Sie haben umgekehrt auch Bayern in die Welt gebracht.
Ja, weil ich habe immer schon Volksmusik gemacht. Und da war ich dann für die DCT oder für den Bayern-Tourismus. Also wir waren dann in Japan und haben dann das praktisch, die Flüge war einfach die Lufthansa zum Beispiel mit dabei, Tokio, München und dann war Neuschwanstein, waren ein paar Wirte dabei, Brauereien dabei und wir haben bayerische Musik gemacht. Also wir haben einfach das dargestellt.
Weltweit, so, oder? Also Brasilien, ja, glaube ich auch.
War ich auch.
China, in Hongkong.
China war mehrmals, Hongkong.
Und sind also als Bayern, also, aber das ist ja schon dann so Bayern, was da präsentiert wird, schon reduziert auf Lederhose, Jodeln und Oktoberfest, oder? Und vielleicht noch FC Bayern.
Ja, so wie es man sich halt einfach vorstellt. In einer schönen Tracht. Mein Bruder hat Lederhose angehabt. Der war auch mit dabei. Teilweise war ich aber auch alleine unterwegs. Nur mit dem Dirndl, mit meinen Kuhglocken, mit Alphorn,
Mit meinem Alphorn? Das geht als Handgepäck, aber nicht.
Nein, da hatte ich sogar einmal am Flughafen wirklich die Situation in Brasilien und da war es auch noch so, dass die am wenigsten Englisch sprachen, sondern nur Spanisch und ich aber nicht Spanisch gesprochen habe. Und das war dann schon ein bisschen eine heikle Situation, weil die haben gedacht, was ich da dabei habe. Und dann musste ich es erstmal auspacken und reinblasen, dass sie gemerkt haben, dass es ein Instrument ist und nicht sonst irgendwas.
Was spielen Sie alles? Also Orgel, hören wir nachher gleich an der Mozart-Orgel.
Also hauptsächlich spiele ich Orgel, Klavier, also ich mache genauso Bar, Piano, hab vier Chöre. Also
Akkordeon, vier
singen
Chöre.
Ist eigentlich das Schönste, genau, Ocarina mit Kuhglocken.
Wenn man aber jetzt so aus dem Jodelgeschäft kommt wie Sie und also weltweit jodelnd unterwegs war, eben so ein bisschen in der Vorzeige Bayern-Abteilung, Leute, kommt her, der Bayer an sich jodelt. Und dann den Sprung macht ans Mozarteum nach Salzburg. Wird man da so in den Kirchenmusikerkreisen jetzt so ein bisschen mit Naserümpfen vielleicht erst einmal angeschaut? Halten die sich nicht teilweise für was Besseres?
Vielleicht schon ein bisschen, aber das muss man ja nicht so an die große Glocke hängen. Also ich habe das damals ziemlich reduziert. Dass ich da was davon gesagt habe, sondern das ist ja, wenn man Kirchenmusik studiert, das macht man nicht einfach nur so, man fühlt sich da irgendwie berufen und das macht mir unglaublich Freude. Also in der Kirche diese Emotionen, die großen Räume und ich denke mir sogar manchmal, die Kirche, die singt mit. Ich habe auch Chöre, das sind tolle Gemeinschaften, die ich leite und es gibt sehr viel zurück. Also mir macht es Freude, wenn ich den Menschen Freude machen kann.
Aber Sie waren ja mit Freude machen auch anders schon gut beschäftigt. Also in der Touristikbranche eben dann weltweit mit Jodeltourneen. Dann haben Sie nebenbei noch drei Kinder großgezogen.
Genau.
Und dann plötzlich Kirchenmusik studiert. Wie kam das dann zu dem, das ist ja schon wieder Zäsur, dann zu sagen, jetzt gehe ich erstmal wieder, ich weiß nicht, wie Fulltime oder nicht Fulltime, das war dann in Salzburg.
Ich habe das sehr viel halt auch zu Hause, also sehr, sehr straffes Programm, also man kann sich ja den Stundenplan auch möglichst so legen, dass man wirklich den Tag voll durchzieht. Also anders ging's einfach nicht. Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe katholische und evangelische Kirchenmusik studiert und ich merke, das ist einfach meins und das hört auch nie auf. Und ich habe jetzt heute wieder abends einen Gottesdienst, dann morgen wieder eine Beerdigung, Samstag, Sonntag wieder die Gottesdienste, dann kommt Taufe, dann kommt Hochzeit. Man kann die Leute so viel mitgeben mit der Musik.
Ja, vermutlich ist dann Weihnachten als Kirchenmusikerin auch der Höhepunkt im Jahr. Oder ist es jetzt die Osterzeit sogar? Oder sind es die Passionen? Was ist da für Sie besonders toll?
Also Ostern, Weihnachten, klar. Das sind Pfingsten, aber es ist eigentlich das ganze Jahr durch das Kirchenjahr durch. Es bleibt immer interessant. Und auch von der Musik her. Man hat ja immer auch durch das Kirchenjahr einen anderen Schwerpunkt.
Und dass Sie dann natürlich hier dann direkt noch im Klostersee und die Stelle gekriegt haben. Also das ist ja dann auch...
Ich bin ja schon fast 30 Jahre.
Ja, ja, schon. Aber als Sie da angefangen haben zu studieren, war das ja noch gar nicht klar wahrscheinlich, dass Sie... Oder wussten Sie da schon, dass Sie die Stelle kriegen?
Nein.
Eben. Genau.
Also ich nehme das Leben so, wie es kommt. Kommt eh anders, als wenn man es plant. Und hat immer schon viele... Ja, Wege gibt's immer. Man muss einfach offen sein. Man soll nicht nervös sein, aber ich finde, man muss offen sein für das, was kommt.
Und jetzt
sind Sie da.
Jetzt bin ich, also bitte. Und zwar, wie ich gerade schon gelernt habe, am schönsten Ort der Welt, in Kloster Seeon. Da ist die Touristikfachwirtin wieder mit Ihnen durchgegangen. Und deswegen gehen wir jetzt doch einfach mal rüber, oder? In die Kirche. Sagen Sie, von wann die Kirche ist?
Der Ursprung war hier 994. Mhm. Da hat Pfalzgraf Aribo und mit seiner Frau Arala hier war die Gründung.
Also weit über 1000 Jahre.
Genau, so kann man das sagen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Andrea Wittmann, Mozart, die Orgel und Sie.
1:1 der Talk. Wir haben mit Andrea Wittmann in Kloster Seeon kurz das Gebäude gewechselt. Jetzt sind wir an Ihrem Arbeitsplatz in der Kirche, in der Pfarrkirche von Kloster Seeon. Es gibt unangenehmere Arbeitsplätze, glaube ich, aber schon ganz schön kalt da, oder?
Kalt, ja. Und die darf man auch im Winter nicht heizen, aufgrund der Kunst. Also wir haben hier wunderschöne Renaissance-Fresken und deshalb wird diese Kirche nicht geheizt. Dafür ist sie im Sommer natürlich schön angenehm kühl, wenn es heiß ist. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch 4 Kirchen, wo wir dann ausweichen können.
Gut, aber jetzt haben wir hier so gefühlt 5 Grad oder so. Und der Orgel schadet das offensichtlich nicht, weil das ist ja...
Doch, die wird dann immer ein bisschen verstimmt. Und
die Orgel wird verstimmt. Aber die Orgel hat doch Pfeife. Also das ist ja, nicht, genau, das ist ja keine Saiten, wo man sagt, die hängen lockerer, oder?
Stimmen.
Wie stimmen Sie die Orgel? Sägen Sie dann was ab von der Pfeife?
Nein, also mit Stimmhämmerchen und da kommt der Orgelbauer. Und das heißt,
können wir mal hören,
der
ob die,
kriegt dann rein und ich...
Können wir mal hören, ob sie verstimmt ist. Wenn sie verstimmt ist, gehen wir gleich wieder. Also bitte.
Okay, dann würde ich gleich ein Literaturstückchen spielen.
Ja, erst mal hören, ob sie stimmt.
Das stimmt schon soweit.
Ja?
Ja, ja. Aber das ist, hört man halt dann, wenn man jetzt eine ganze Stunde Orgelkonzert, hört man es dann einfach.
Die Zeit haben wir nicht, aber machen Sie doch, was ist denn, was liegt denn hier auf? Toccata und Fuge in D-Moll.
Genau. Dann mache ich jetzt mal fast volles Werk. Ich spiele jetzt einfach mal an, sodass man den Klang einfach
also
mal hört.
Das sind Griffe, die ziehen Sie raus, links und rechts.
Register.
Register? Entschuldigung. Sie merken es, ich habe Schlagzeug gespielt früher.
Ach so, ja.
Mehr kann ich nicht. Und was machen die? Die geben bestimmten Klang dann dem, was sie spielen mit der Tastatur.
Genau, also je nachdem, was ich jetzt da ziehe. Also wenn ich kein Register gezogen habe, klingt auch nichts. Und wenn ich jetzt dann mehr Register ziehe, ich tue die jetzt mal rein,
ja.
Klingt dann einfach mehr. Ich fange jetzt einfach mit der Koppel an.
So, das sind alles die gleichen Tastendrücke, aber je nachdem, was Sie ziehen.
Genau, je mehr Register, desto mehr ist, wenn ich den Ton anschlage, desto mehr klingen an Pfeifen mit.
Mhm. Und insgesamt gibt es wie viele Pfeifen hier?
So über 1000 hat diese Orgel. Die ist jetzt nicht besonders groß, aber sie hat einfach den historischen Charakter und hat einen tollen Klang, weil einfach die Mönche haben einfach früher gewusst, wenn man einen guten Sakralraum macht.
Historischer Charakter. Weil
Sie sehen hier diesen Orgelprospekt, wenn Sie da raufschauen, haben Sie oben das See und ein Wappen.
Ja.
Also mit der hügeligen Landschaft und dem Seerosenblatt da oben. Mhm. Dann die Posaune blasen in Poten und auch der Orgelprospekt. Und die Tastatur wurde natürlich erneuert seit 1000 Jahren für Feier.
Das ist nicht die Tastatur, auf der Mozart gespielt
hat. Genau, so lange
wird es Betrug.
Die ist aktuell in der Dauerausstellung im Kultur- und Bildungszentrum zu sehen.
Also da ist er ausgestellt?
Ja, genau.
So, warum war Mozart, der saß da, wo Sie jetzt sitzen? Also direkt auf dem Bankerl?
Kann man sich so vorstellen, dass er da so saß? Nein, ich habe sogar das Bankerl draußen, wo er original drauf gesessen ist. Das war damals seine Klappbank, also man konnte dann auch die Größe einstellen.
Hier? Warum? Es ist schön hier, aber...
Also warum der hier war? Damals ging die Route von Salzburg nach München, also das war die Generalpostlinie, die ging von Salzburg über Oberndorf laufen, also über die Salzach, mhm. Dann über weiter über Schloss Triebenbach, Waging, Stein an der Traun, Altenmarkt an der Alz.
Und dann war er fast schon da.
Frabatsam, ja. Wasserburg, Steinhöring, München. Und die haben immer einen Abstecher gemacht hier in Seelen, weil es hier so schön ist, weil es hier ein gutes Bier gegeben hat. Und dann haben sie hier drüben am See gewohnt, sind umgegangen um den kleinen See. Da ist auch eine dicke, fette Eiche, die soll Mozart gepflanzt haben. Vielleicht hat er auch was anderes gemacht. Und waren eingeladen zum Mittagstisch beim Abt. Und Mozart hat auch 2 Offertorien komponiert für das Kloster Seon.
Also für das Kloster, für die Orgel letztlich dann auch?
Nein, das ist für Chor und Orchester.
Okay.
Also das erste Offertorium ist das Köchelverzeichnis 34, was er komponiert hat. Da hat der Abt am Mittagstisch gesagt, jetzt ist dann bald unser großes Fest, das Fest zum heiligen Benedikt, und wir haben nicht das passende Musikstück. Dann ist der kleine Wolferl aufgestanden, hat sich an die Fensterbrüstung gelehnt, hat was skizziert. Nach kurzer Zeit ist von Salzburg hier ein Päckchen angekommen mit diesem ersten Seoner
Offertorium. Wie klingt
das? Können Sie das anspielen? Das ist für...
Ja, ich weiß, Sie haben gar kein, wir haben keinen Chor da.
Und einer Solostimme, heißt Xande Zulilimina, so viel übersetzt wie Steig empor zum Himmelschloss. Skande Zulilimina, also ganz was fröhlich festliches, so geht's los. Für das und auch das zweite Seoner Offertorium zum Johannesfest, der hat hier einen Pater Johannes so verehrt, wenn er den gesehen hat. Ist er auf den zugelaufen, auf ihn hochgesprungen und hat gesungen, mein Hansal, liebs Hansal. Und dieses Offertorium ist nicht mit dem Hansal, mit dem Bayerischen. Die Kirchensprache ist lateinisch. Johanne, Johanne Baptista, Köchelverzeichnis 72 zu
Johannesfest. Sie sind der Wahnsinn, Frau Wittmann. Jetzt spielen Sie das bitte, was Mozart auf dieser Orgel gespielt hat.
Was Mozart auf dieser Orgel gespielt hat, das konnte man nicht recherchieren, aber...
Er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen.
Mozart hat im Endeffekt nicht viel für Orgel uns hinterlassen, sondern hauptsächlich für Klavier, beziehungsweise das wurde dann für die Orgel adaptiert.
Ja.
Dieses Stück, und das heißt jetzt Andante für eine Walze in eine kleine Orgel, Köchelverzeichnis 616.
Was heißt für eine Walze?
Also es war für ein kleines Örgelchen, beziehungsweise war für so eine Art Flötenuhr.
Okay. Die bekannte Flötenuhr.
Und dazu habe ich auch Vögelchen dabei.
Oh, bitte einmal. Ach, das sind jetzt wieder diese Register.
Ja, genau. Die ziehe ich dann während des Stückes, es sind so Barockspielereien und die nehme ich da jetzt einfach dazu.
Das machen wir aber erstmal nackert, das Register, weil Sie haben einen Vogel eingebaut.
Ja, das ist eine Nachtigall, die habe ich vorher noch getränkt.
Also?
Mit Wasser. Und dann haben wir noch einen Kuckuck.
Das ist praktisch ein Synthesizer von vor 200 Jahren, was Sie da haben. So. Wie macht es das Geräusch? Sie machen gar nichts, Sie ziehen das raus.
Genau, und das wird jetzt mit einem Wind, also mit der Luft, wird das praktisch gedreht.
Blasebalg.
Ja, und das sind 2 kleine Pfeifen.
Nochmal Kuckuck, bitte.
Wo praktisch der Wind dann in die Pfeifen geht.
Also und
die
Luft in die
Pfeifen. Und bei der Nachtigall ist eine Wasserpfeife.
So, und das jetzt bitte mit Musik.
Gut.
Tipp, klapp, die Mühle war noch am Schluss dann. Ah, der Kuckuck. Ah.
Also das Stück dauert ja 7 Minuten. Ich habe es jetzt bloß einfach abgekürzt.
Verkürzt, aber genau. Beeindruckend. Und hat alles gezeigt, was die Orgel kann.
Nein, also nein. Ich würde es einfach mal sagen, jetzt mache ich die berühmte Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach. Und da mache ich jetzt mal mit vollem Werk. Und
ohne Kuckuck.
Da ist jetzt kein Kuckuck dabei.
Toll. Wie voll ist die Kirche?
Bei uns ist eigentlich ein guter Besuch.
Ja, gerade letzte Woche kamen wieder die Zahlen. So viel, 100.000.
Ich hab's gelesen, aber hier ist ein guter Zusammenhalt. Wir haben auch sehr viele Feste dieses Jahr wieder, ob das jetzt das Trachtenjubiläum ist und Feuerwehrfest. Es ist eigentlich immer was bei uns zu gestalten.
Und eine gute Kirchenmusikerin. Das auch noch. Wunderbar. Danke für die Kostprobe. Die Orgel darf sich wieder hinlegen. Wir gehen wieder rüber ins Kloster, reden da gleich weiter. So, 1:1 der Talk mit Andrea Wittmann. Aus der Klosterkirche zurück ins Kloster, in den Besprechungsraum, wo wir sitzen, weil hier ist ein Tagungszentrum.
Ja, es ist ein Tagungshotel vom Bezirk Oberbayern.
Genau, das ganze Jahr über auch belebt.
Genau, mit wunderschönen Räumen, also mit einem großen Festsaal. Und wir sind hier in einem kleinen Gruppenraum, würde ich mal sagen. Aber man sieht daher am Gewölbe her, es ist immer noch historisch.
Sie kommen mir mit allen Herzogen. Ich komme jetzt mit Backwaren. Stimmt es, dass Backwaren das hier mal kaufen wollte?
Ja, hat sich darin interessiert. Also das Kloster hat ja eine große Geschichte.
Und dann hat der Freistaat Bayern zugeschlagen.
Ja, und dann waren die Herzöge von Leuchtenberg auch da. Und dann war die Weltwirtschaftskrise, dann waren die Nazis da. Und dann war es eine Polstermöbelfabrik, dann hat es die Erzdiözese gehört. Und dann hat sich eine Sekte daran interessiert. Und Gott sei Dank hat sich dann Bezirk, Landratsamt, ja, eingeschaltet.
Weil, ob Sie beim Backwaren auch als Kirchenmusiker angestellt worden werden, das weiß man nicht.
Aber vielleicht jetzt, hätte ich den jetzt umgedreht.
Sehr gut. Wie ist es denn gekommen, dass Sie für Putin gespielt haben?
Ach so. Der war beim Ministerpräsidenten Stoiber und dann ist er mit einem Polizeiboot und da durfte ich mitfahren mit ein paar russischen Gästen auf die Fraueninsel und wollte ein Orgelkonzert hören. Ich habe extra für Putin ein Orgelkonzert gemacht.
Ja, und für Kohl auch.
Für Kohl auch, ja. Da habe ich sein Lieblingsstück, hat er mir damals gesagt, wollte er hören, die Moll-Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach. Also ich habe für so viele schon gespielt.
Alles hier in der Gegend.
Oder hier, auch wenn die Klausurtagung ist, spiele ich immer den Gottesdienst.
Genau, da spielen Sie seit bald 10 Jahren. Also weil das ist ja die CSU, ist ja irgendwann mal hier herumgezogen, wo jetzt eben hier die Klausurtagungen sind. Wie konnte es denn da passieren, dass die vor ein paar Jahren gesagt haben, also Sie wollen die nicht mehr als Musikerin?
Ich habe für den Bundestag kandidiert, 2020, mit viel Idealismus.
Und zwar nicht für die CSU. Entnehme ich den dann einfach mal.
Ja, also ich bin einfach mit ganz viel Idealismus in die Politik gegangen. Ich hatte ein Vorbild, ein guter Freund von mir, Alles Glück. Und das ist auch ein großer Verlust, dass der leider verstorben ist. Mhm. Der hat mir mit seiner Arbeit mich immer dazu aufgerufen, auch was zu machen, statt unzufrieden zu sein, sondern was zu tun. Und ich habe mir gedacht, ja, mit dem Gedanken, jetzt machen wir was für die Leute. Und das hat mir aber dieses Bundestagswahlergebnis, was ich 2020 hatte, hat mir aber leider sehr viel Neid eingebracht.
Sie haben, Sie sind angetreten für die Freien Wähler, also eben nicht für die CSU. Und dann hat die CSU irgendwann mal gesagt, oh, die soll bei uns nicht mehr Orgel spielen. War das so?
Der Pfarrer hat einen Anruf bekommen. Genau, weil ich habe nur ein Ergebnis bekommen bei der Bundestagswahl, was halt einige halt in Sorge geraten sind.
20% oder wie viel waren es?
Ja.
20%
von 13 Kandidaten und
für die Freien Wähler. So, und dann wollten die sie also tatsächlich nicht mehr haben als Orgelspielerin auf den CSU-Klausurtagungen.
Ja, ich glaube nicht, dass einige halt, aber also das ist aber vergessen. Also okay. Wie gesagt, und der Pfarrer hat einfach nur gesagt, er fragt da nicht, was der Mesner ist und
wobei das, wenn ich das richtig weiß, mit diesem, das ist eine Randerscheinung nur gewesen, dass die da nicht mehr Orgel spielen sollten, sondern sie haben tatsächlich da größere Probleme insgesamt gekriegt.
Ich habe ganz schnell gelernt, Politik ist kein Einzelsport. Es ist eher ein Mannschaftsspiel. Nur leider spielt nicht jeder im selben Team. Da gibt es dann auch Neid, Missgunst. Und auch Leute, die einen bremsen wollen, wenn man zu fleißig, zu engagiert ist. Ich habe da Themen eingebracht, die mir wirklich am Herzen gelegen sind. Zum Beispiel Unterstützung für die Rentnerinnen, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben ja da fast 26% in Bayern. Und aber auch energiepolitische Fragen. Ja, ich habe damals hätte eine Petition machen können mit ISA 2. Also ich habe einfach gemerkt, Weitblick ist nicht immer gleichmäßig verteilt.
Das heißt, Sie sind da richtig ein bisschen rausgedisst worden. Also weil 20% hat auch nicht gelangt, um direkt in den Bundestag einzuziehen, logischerweise.
Und richtig, ich habe dann einfach von Partei einigen, die haben ja dann einfach versucht, mich zu verhindern.
Wir können natürlich jetzt diesen ganzen Hickhack, den es da gegeben hat, mit Auseinandersetzungen, Scharmützeln und so weiter, das ist ja alles gar nicht unser Thema. Uns geht's ja um Sie und um Ihre Geschichte und Biografie. Was macht es mit einem, wenn man dann plötzlich, also besten Wollens da reingeht, wie Sie sagen, mit wahnsinnig viel Engagement, mit wahnsinnig vielen Themen, dann ein wahnsinnig gutes Ergebnis einfährt und auf einmal stellt man fest, oh, jetzt kriege ich Personenschutz, weil ich bedroht werde?
Ja, das hat mich so weit gebracht, dass ich mit einem Schlag, also alle über Bundesdelegierte, dass ich alles niedergelegt habe. Und das Ganze ist jetzt so ausgegangen, dass sich jetzt halt dann die zuständigen Behörden kümmern, also sprich Staatsanwaltschaft. Und der erste hat einen Strafbefehl schon bekommen, der erste Politiker. Aber ich habe mich einfach da rausgenommen. Also für mich ist das Fazit, ich kann nicht mit den Wölfen heulen. Das ist nicht mein Stil. Und ich bin in diesem Haifischbecken eher der Goldfisch. Und ich kann einfach nur das machen und verantworten, wo ich meinen Spiegel schauen kann. Und mir geht das um das Wohl der Menschen, dass das einfach gut ist. Und
es klingt nicht so, als würden Sie für alle Zeiten ausschließen, nochmal Politik zu machen, ehrlich gesagt.
Aber dann nicht mit einem Dackel, der mich schützt, sondern vielleicht mit einem richtigen
Schutz. Dackel jetzt, und jetzt sind wir nämlich bei der Dackeldame, bei Vroni, die jetzt doch ganz ruhig war eigentlich die ganze Zeit. Aber die ist auch ein Ergebnis tatsächlich aus der Zeit, dass Sie da sich auch um Schutz bemüht haben und dass Sie durch den Dackel auch sicherer fühlen?
Ja, weil der meldet sofort. Ja? Und er meldet auch sofort, wenn er meint, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Also das ist ja ein Wachhund auch. Mhm. Der Kurzhaar-Dackel von einem Jäger, ein Rheinrassiger und sehr schlau. So gescheit sagt immer unser Pfarrer, ist die Vroni, und sehr entschlossen. Ja, und mir hat eigentlich immer mein Glaube eigentlich, das ist eigentlich derjenige, der mich trägt. Also manchmal, was man im Leben sät, das wird man irgendwann auch mal ernten. Und ich habe ja 3 Kinder alleine großgezogen, also größtenteils alleine. Und das ist sowieso die härteste politische Aufgabe überhaupt. Und Ja,
zwei also Dinge. Von dem her. Also erstens noch das mit dem Dackel, der hat ja dann auch politisch mitgemischt, oder? Da haben sich ja doch mit dem Betrieb wieder ein bisschen versöhnt. Wie kam denn der Dackel, wie kam denn die Vroni zusammen mit dem Söder auch im Foto?
Der hat die Vroni schon öfters getroffen und die Vroni, die schaut einen an und dann, was auch mit ihrer eingebauten Medienkompetenz, hat sie auch den Ministerpräsident um den Finger gewickelt.
Okay.
Es sind ja nur immer einige, man darf ja nicht sagen, die Partei, oder das möchte ich überhaupt nicht werten. Es gibt immer einige und das ist so.
Ja, wie war denn das, weil Sie sagen, 3 Kinder, größtenteils alleine großgezogen? Ja, hier auf dem Land, ist man da auch teilweise ein bisschen schräg angeschaut worden eigentlich in der Zeit? Oder ist
und das noch als Kirchenmusikerin.
Und das auch noch.
Ja. Das stimmt. Ja? Aber laut Kirche bin ich sogar offiziell relativ unberührt. Das heißt, die Ehe, die wurde annulliert. Und
das also, geht gar nicht leicht, glaube ich.
Das geht nicht leicht. Also das ist ganz,
keine Scheidung, sondern...
Also sie wurde geschieden, ganz normal, aber sie wurde auch von der Kirche annulliert. Also das heißt, das ist ein super Neustart.
Also die Gründe fragen wir jetzt nicht, oder? Weil da muss ja wirklich einiges dann passiert sein, wenn die annulliert. Das heißt, sie dürften jetzt sogar noch mal kirchlich heiraten. Was genau. Ist ja sonst so.
Ja.
Und?
Nichts und.
Nichts und. Nein, ich habe ja nur gefragt. Also alles im grünen Bereich.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Andrea Wittmann. Weltrekord im Dauerjodeln.
Das ist jetzt 10 Jahre her, ne? So ungefähr.
Kann schon sein, ja. Zeit vergeht.
Also da waren Sie jetzt auch nicht mehr ganz Mitte 20, wo man sagt, ich mache da mal schnell jetzt einen Weltrekord im Dauerjodeln. Wie kam es dazu?
Ich war mit meinem Chef von der Brauerei auf einer Craft-Beer-Messe in Frankfurt, bekam einen Anruf.
Also es war wieder aus Ihrem Leben als Sommelier.
Genau. Okay. Und ich bekam dann einen Anruf, ob ich mir das zutrauen könnte, nächste Woche einen Weltrekord im Dauerjodeln von Österreich nach Bayern zu holen.
Mhm, von einem Radiosender.
Genau, wo er hingehört. Mhm. Und da ich halt Herausforderungen liebe, habe ich gesagt, ja. Und dann kam dieses Team und hat mich kurz begutachtet und haben das dann gleich überall beworben. Und
das heißt, Sie hatten gar kein Training? Also mein 15 Stunden
also Jodeln? Ich habe am Mozarteum meine Technik gelernt, also das heißt die Sängermaske und die Sängerstütze. Und ich leite ja immer schon seit Jahrzehnten mehrere Chöre zeitgleich, also aktuell 4. Ich bin so im Training, dann mache ich sehr viel Führungen. Also meine Stimme ist im Dauereinsatz.
Okay, Dauereinsatz ist aber nochmal was anderes als 15 Stunden. Also Sie haben, wie viel Pause haben Sie vorhin gesagt?
Immer 5 Minuten und da habe ich dann ein Bier getrunken.
Jawohl.
Und
Aber am Schluss müssen Sie doch total heiser gewesen sein, oder? Weil dieses ständige Geschnacksel.
Nach 15 Stunden habe ich eine super erotische Bassstimme gehabt. Oh. Aber ich habe eigentlich schon in der dritten Stunde gedacht, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Weil wenn man nämlich jodelt, dann macht das mit einem was. Also die Vokale A, E, I, U, U zum Beispiel massieren ja die Organe. Und wenn man das 15 Stunden lang macht, was dann immer wieder vorkommt. Und es war auch in der 10. Stunde, wo ich mir gedacht habe, Gott, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Da habe ich irgendwas reingebracht. Das kann ja irgendwas in der Luft gewesen sein. Mhm. Ich habe dann heulend, also ich wollte einfach nicht aufhören. Und ich habe es geschafft. Ich habe es durchgestanden. Und ich denke mir, vielleicht hat da vom Himmel jemand mit mir da mitgejodelt, dass ich es geschafft
habe. Und auch damit natürlich wieder Werbung fürs Chiemgau gemacht, für die Menschen, die hier 15 Stunden am Stück jodeln.
Ja, das war nämlich am Nordufer vom Bayerischen Meer. Mhm. Also in Seebrugg, da war die beste Frequenz da, wo der Segelhafen ist.
Wie geht denn Ihnen das jetzt als Touristikexperte in den verschiedenen Funktionen? Inzwischen gibt's ja viele, die ja sagen und beklagen, dass eigentlich zu viele Touristen nach Bayern kommen. Also so Stichwort Overtourism. Gerade hier im Chiemgau, sehen Sie das auch so oder wie erleben Sie das?
Wir haben halt Monate wie Juli, August, da ist natürlich alles ausgebucht. Aber jetzt ist so eine ruhige Zeit und es gibt auch viele, die jetzt einfach das genießen, auch mit dem sanfteren Tourismus. Und da mache ich auch zum Beispiel jetzt dieses Jahr Jodeln am Chiemsee. Mhm. Und zwar in den Monaten Juni und September, also nicht in der Hauptzeit, wo man sich einfach dann wirklich draußen in der frischen Luft jodeln, das ist ja atmen, das ist aufeinander hören, miteinander.
Es ist viel mehr Meditation eigentlich als Maria Hellwig.
Ja, aber wie gesagt.
Kann jeder jodeln? Oder gibt es auch hoffnungslose Fälle, wo Sie sagen, na, der begreift es einfach nicht?
Ja, man kann mit der Technik kann man vieles lernen. Warum nicht? Und es soll ja vor allem Spaß machen, soll Freude bringen. Mhm. Und das ist ja das Wichtigste.
Aber so diesen Umschalter, weil das ist ja das Jodeln, dieses Umschalten eben von der Bruststimme auf die Kopfstimme, das kann jeder? Oder gibt es da wirklich welche, die sagen, die können die Kopfstimme zum Beispiel als Mann gar nicht aktivieren?
Ja, es gibt dazu natürlich auch Stimmbildung, Tricks, Bewegungsübungen, Atemübungen, dass es leichter geht. Aber das, wie alles im Leben, ist es immer Training.
Okay.
So wie Sport halt auch. Und wenn man zum Beispiel singt, Bruni, du möchtest auch bald wieder singen, gell? Wenn man das richtig macht, dann kriegt man auch den Kopf frei, weil man muss sich nur konzentrieren und dann halt auch die ganze Körperhaltung, die Atmung, alles spielt eine Rolle.
Also so ist Jodeln viel mehr als nur du Dödel, du, wie war das klassische Jodeldiplom ist doch von Loriot, oder?
Ja, genau.
Du Dödel, du. Sie machen es nicht mit du Dödel, du, sondern da gibt's eine richtige Urkunde danach.
Da gibt's ein Diplom dazu. Ja, genau. Das macht die Touristinfo Seebrugg.
Hervorragend. Und dann die ganzen Konzerte. Sie haben schon gesagt, Ostern, Rock und Mozart zusammen.
Genau, also von Opernarien bis natürlich auch zu Rock Me
Amadeus.
Ja, Marco, sozusagen. Genau. Aha. Was eine Falco-Vertonung.
Und apropos zusammen, das machen Sie auch nicht allein.
Nein, da habe ich noch zwei Supersänger, also einen Bariton und einen Tenor.
Ja,
und meine Tochter,
ah,
die Mozart hier im Garten, ja, fertig wird mit dem Studium und die singt und spielt auch Saxophon.
Also drei Kinder insgesamt machen die alle wahrscheinlich Musik, müssen sie wahrscheinlich alle machen, aber.
Ja, aber nur eine macht es beruflich.
Professionell, okay.
Die macht es professionell und die anderen haben nicht so gerne geübt. Sagen wir es mal so. Man muss ja, wie bei allem im Leben, man muss dranbleiben, man muss üben, man muss was dafür tun.
Mhm. Und seit einiger Zeit, ich meine, wir machen ja so, wir fächern das alles so auf, was Sie alles gemacht haben, so ein bisschen, oder jetzt auch nicht mehr machen, eben wie die Politik. Jetzt seit einiger Zeit, vielleicht ist das ja das Nachfolgeding von der Politik dann für Sie gewesen, weiß ich nicht. Kann man Sie auch als Festrednerin buchen?
Gerne. Kann man gerne mal einen Nockerberg vorstellen.
Ach, einen Nockerberg gleich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Okay, aber im Augenblick ist es mehr so Hochzeiten.
Ich mache einfach sehr viele Events, beziehungsweise wenn ich jetzt Führungen mache, ob das jetzt in der Brauerei, ob das jetzt auf Schloss Herrn Chiemsee ist, jetzt führe ich wieder die Königsklasse, diese tollen Kunstwerke, die meisten sind von der Pinakothek der Moderne, ob das jetzt hier in Kloster Seehorn ist, eine Führung auch in Verbindung mit einem Konzert an der Mozartorgel und in Verbindung auch mit dem Cembalo, was in der Nikolauskapelle ist, dann bin ich auch Chiemsee-Gästeführerin, also was die Leute wollen. Also mich hat es immer schon interessiert, immer schon Kunst, Kultur, ich habe auch zwei CDs gemacht,
ja, ich bin Noten ausgegraben. Ich bin bloß drüber gestolpert, als ich gesehen habe auf Ihrer Webseite, dass man Sie also auch bei freien Trauungen
als
Rednerin buchen kann. Das stößt sich mit der Kirche nicht, weil wenn es freie Trauungen sind, die könnten Sie auch in der Kirche machen.
Es gibt Trauungen, die zum Beispiel im Freien sind, mhm, oder in anderen Räumlichkeiten. Mhm. Ich denke zum Beispiel an die schöne Bibliothek auf der Herreninsel im ehemaligen Augustinerchor-Herrenstift.
Und Trauerreden gehen auch?
Natürlich,
also weil
ich bin sehr, was gerade dieses Thema Tod betrifft, auch sehr verbunden, weil mich das auch jede Woche alleine schon als Kirchenmusikerin mit einer Beerdigung trifft und natürlich auch mit der Kirchenmusik, wo ich schon erzählt habe. Das hat ja auch immer auch mit dem zu tun.
Was fällt Ihnen leichter? Hochzeit, eine Trauung als Rednerin zu gestalten oder eine Beerdigung?
Gibt's nicht leichter.
Okay.
Also wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Und konzentriere ich mich auf das, was ist, so dass es für den Menschen am besten passt, also individuell.
Und bei dem Spektrum wird Ihnen garantiert nie langweilig.
Nein, das wird es mir nie.
Wann war Ihnen zuletzt lang?
Ich glaube, in meinem Leben noch nie.
Es muss doch einem Menschen auch mal langweilig sein.
Nein.
Nein?
Gut. Ich bin auch sehr neugierig, sagen wir es mal so. Mich interessiert einfach zu viel.
Dann schauen wir, was alles kommt. Und es klingt so, als kennen da noch eine Menge. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Danke Ihnen für die Einladung hier nach Kloster Seeon und für den Ausflug an die Mozart-Orgel vorhin. Und vielen Dank für Ihre Lebensgeschichte. Danke sehr, Andrea Wittmann.
Gerne.